Ja, ich grüße euch alle heute Morgen hier im Gottesdienst, hier vor Ort, aber auch online, die ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr hier seid, dass ihr euch aufgemacht habt, dass ihr eure Müdigkeit überwunden habt, um dann hier hinzukommen, um Gemeinschaft zu haben. Wir haben ja gestern ein Fest hier gefeiert, das Sommerfest oder Jubiläumsfest. 25 Jahre lang sind wir schon in diesem Casino. Manch ein anderer von euch weiß viel mehr, was das bedeutet, welcher Kraftakt das war, welches Gottvertrauen auch da drin gesteckt hat, welche Gebete da drin auch waren. Und wir haben das gestern ein bisschen gefeiert, haben die Nachbarschaft eingeladen und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, wie viele doch gekommen sind, und es waren viele Gesichter, die ich noch nie gesehen habe, und es tat so gut, auch durch dieses Fest auch die Nachbarschaft kennenzulernen, mit denen ein bisschen auch zu reden, zu hören, wie es ihnen geht und so weiter und so fort. Viele gute Ereignisse, wo aus dem Negativen was Positives geworden sind, hat sich auch ergeben, auch in den Gesprächen. Das war einfach schön, und dafür auch Dankeschön, dass ihr alle, die da angepackt habt, mitgewirkt habt, mitgebetet habt, mit den Leuten geredet habt. Danke für euer Mitwirken, fürs Zusammenarbeiten. Das ist eine große Ehre und es hat viel Spaß gemacht, auch obwohl man heute müde ist und kaputt ist. Ich habe heute auch gedacht, Herr, wie soll ich heute hier stehen? Ich war wirklich erschöpft von dem Fest, obwohl ich gefühlt nicht so viel gemacht habe, aber irgendwie hat das schon ein bisschen an den Kräften, körperlichen Kräften gezehrt. Und aus diesem heraus möchte ich heute mit euch gerne weiterlesen, was wir schon die Wochen davor auch gelesen haben. Wir lesen weiter im Matthäus-Evangelium. Und Lukas, du kannst einblenden und dann halt immer mitklicken in diesem Text. Und, oder warte, mach mal nochmal weg. Genau, wir machen das mal anders. Ich habe eine Frage an euch und dürft ihr es mal reinrufen. Ich werde das laut dann wiederholen. Wer kann uns erklären, was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Götzen? Also, was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Götzen?
Gott lebt.
Also wir glauben, dass Gott lebt. Was noch?
Ein Götze ist menschengeschaffen.
Ein Götze ist menschengeschaffen, also etwas, was wir selbst entworfen haben.
Ein Götze nimmt dich gefangen.
Er nimmt dich gefangen. Was noch?
Ein Götze sagt, möchte gern Gott.
Ein Götze ist ein möchte gern Gott, sozusagen. Ein Götze kann nicht hören und auch nicht sehen.
Ein was?
Er ist ein bisschen moderner hier. Der Götze ist ein Fake-Gott, also ein falscher Gott, den es nicht gibt. Hat jemand noch was? Also, genau, der Fokus liegt heute eher auf dem Götzen. Also wir haben einmal den Gott, an den wir glauben. Ja, es gibt viele Völker oder viele Menschen, die glauben, dass ihr Gott auch ein echter, wahrer, lebendiger Gott ist. Wir glauben an den Gott, den wir haben, dass er wahrhaftig und lebendig ist. Aber es gibt nochmal ganz klare Götzen, ja, also die Menschen sich gerne erschaffen. Und diese Götzen sind oft auch, wenn wir zum Beispiel nach Indien reisen, wo ich jetzt auch vor kurzem war, und dort in Indien habe ich dann mit den Leuten geredet, und ich war neugierig, weil sie haben halt in den Autos, haben sie so kleine Figuren stehen, welches ihr Gott ist, ja, oder ein Abbild des Gottes ist. Und wenn sie dieses Abbild berühren, berühren sie sozusagen diesen Gott. Und die haben Millionen von Göttern. Du kannst dir sozusagen deine Religion zusammenbasteln, wie du willst. Ja? Aber die sind sichtbar, du kannst sie anfassen, und Menschen haben sie geschnitzt oder gemacht oder gegossen oder wie auch immer. Die wurden von Menschen geschaffen. Jetzt nochmal eine andere Frage. Oder ich kann eine Frage, ich sag's mal aus. Also es gibt ja unterschiedliche gläubige Menschen. Ja? Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, die auch an den Christengott glauben, die sagen, ich glaube an den Gott und das war's auch schon. Also er existiert da oben irgendwo, ich glaube, es gibt ihn, aber eigentlich juckt mich das nicht. Ja? Er lebt sein Leben, ich mache mein Leben. Und dann gibt es noch Menschen, die sind hingegeben. Das sind hingegebene, gläubige Menschen. Die haben wir im Christentum, die haben wir im Islam, die haben wir in jeder Religion. Menschen, die nicht nur einfach glauben, dass es da irgendwas gibt, sondern Menschen, die ihr Leben danach ausrichten. Und wir merken sogar, dass die Menschen Abstriche machen in ihrem Leben, um diesem Götzen oder diesem Gott gerecht zu werden. Sie verändern ihr Leben, sie bleiben nicht mehr in dem Stil. Das sind hingegebene Menschen, ja? Es gibt dann nochmal die Leute, die noch eine Stufe höher gehen, die würden sagen, das sind Fanatiker, die sind ja total extrem, ja, die sind blind für alles andere, die haben nur diese eine Welt und sind radikal, auf Kosten der anderen leben sie ihre Religion aus. Sowas haben wir auch. Ja, also wir haben erstmal unterschiedliche Glaubensrichtungen auf dieser Welt, dann haben wir menschengeschaffene Götter, die sichtbar sind in dieser Welt. Und dann gibt es Menschen, die haben eine unterschiedliche Hingabe zu diesen Göttern. Ja? Und die stärkste ist dann sozusagen der Fanatismus, der blinde Eifer dafür und der sogar gefährlich für andere werden kann. Das sehen wir eher als negativ an. Ja? Aber wenn ein Mensch mit dem ganzen Herzen glaubt, sogar wenn er nicht in unserer Religion, in unserem Glauben drin ist, sondern in einer anderen Religion ist, löst das in uns einen gewissen Respekt aus. Wenn wir hören, dass ein Mensch aus dem Islam 5-mal am Tag betet und sich Mühe gibt, obwohl ich glaube, dass es nicht der richtige Gott ist, trotzdem diese Handlung des Menschen löst in mir einen gewissen Respekt aus. Da hat jemand ein Verlangen, ein Bedürfnis in sich selbst, irgendwie diesem höheren Wesen gerecht zu werden und lebt das aus und gibt sich Mühe. Ja, das erzeugt in Menschen einen gewissen Respekt. Ja, oder wenn Menschen auf Essen verzichten und fasten und so weiter. Also wenn Menschen dafür eine Hingabe haben, das löst einen Respekt aus, unabhängig davon, ob das richtig oder falsch ist. So, bevor wir das jetzt lesen, oder besser, wir lesen das jetzt und dann sage ich noch ein paar Dinge dazu. Also, wir lesen ab Vers 19, ich lese das erstmal alles durch und dann gehen wir nochmal Vers für Vers durch. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Wir sind in Matthäus Kapitel 6, ihr könnt hier mitlesen oder wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder Handys dabei habt, könnt ihr da nochmal in eure Lieblingsübersetzung, was ja heute möglich ist, mitlesen. Matthäus 6, ab Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Die Lampe des Körpers ist das Auge. Wenn dein Auge nun klar ist, ich erkläre das später, was es bedeutet, so wird dein ganzer Körper oder Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist oder finster ist, so wird dein ganzer Leib, dein ganzer Körper wird auch finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon heißt Wohlstand, Materialismus. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen machen seiner Lebenslänge eine Elle verlängern, zusetzen? Warum seid ihr um eure Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes. Und sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was wollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also das ist die Bergpredigt von Jesus, man nennt sie die Bergpredigt und dort sind die ganzen oder viele Juden sind versammelt dort zu der Zeit. Die Juden waren gläubige Menschen, das heißt die Juden waren keine Atheisten, sie glaubten es gibt den Gott, es gibt Elohim, es gibt Jahwe und an diesen Gott haben sie geglaubt und so spricht hier Jesus gerade zu Menschen, die eigentlich Gott kennen durch das Alte Testament, sie haben die ganzen Geschichten, die haben Propheten und so weiter und Jesus stellt hier viele Dinge klar. Viele Dinge stellt er in Ordnung. Es gab viele falsche Denkanweisungen oder Denkansätze, die in das Glaubensleben des Juden hineingezogen sind und die eigentlich nichts mit Gott zu tun hatten. Und davor haben wir auch gelesen, da heißt es auch darum, dass wir den Glauben nicht vor den Menschen leben sollen. Wir sollen den Glauben vor Gott leben. Denn das, was wir vor Gott tun im Verborgenen, das ist das letztendlich, was vor Gott zählt und was Gott sieht. Alles im Verborgenen, was wir vor ihm tun, das ist sichtbar. Und dann hat er immer wieder gesagt, wenn ihr das aber vor den Menschen tut, wenn ihr vor den Menschen Geld gebt und alle sehen, oh, guck mal, der hat 1 Million gegeben, oder wenn ihr steht und betet und fastet und dabei so toll und schön aussieht, dann habt ihr euren Lohn schon bekommen. Ihr habt schon sozusagen euren Applaus bekommen dafür. Das war euer Lohn, ihr werdet nichts mehr von Gott erhalten. Aber all die, die vor Gott leben, im Verborgenen vor Gott leben und im Herzen vor ihm das tun, was ihm gefällt, sie werden von Gott unbedingt belohnt werden für diese Taten. Also wenn ein Mensch irgendwo jemanden geliebt hat, im Namen Gottes Liebe gegeben hat und dafür ständig kassiert hat und keinen Lohn bekommen hat und der Mensch sozusagen sagt, warum habe ich eigentlich geliebt? Guck mal, ich habe nur Strafe deshalb bekommen. Dann wird Gott sagen, nein, Moment, ich werde dich trösten in Ewigkeit. Ich werde dir einen Lohn geben dafür, dass du in meinem Namen das durchgehalten hast, dass du gelitten hast und dass du dann das durchgestanden hast. Ja, und wir fühlen es ja oft, wenn wir gerade nach dem Glauben leben wollen, als Letzte auf dieser Erde, ja, und verachtet vielleicht auch, aber Gott sieht diese ganze Sache und er will sie belohnen. Jetzt mache ich noch eine Einstiegsgeschichte und dann legen wir los hier. Eine Frage an euch, wer kennt es von euch? Wir haben das ja alle als Kinder erlebt. Hier heißt es ja, sammelt euch Schätze nicht auf dieser Erde. Könnt ihr euch an Situationen erinnern, wo ihr irgendwas kaufen wolltet als Kinder? Ihr wart irgendwie im Supermarkt und dann wollt ihr das haben und eure Augen leuchten. Ihr seht, das spielt sogar das. Und dann Mama, Papa, was sagen sie? Nein. Diese brutale Ablehnung, nein. Und dann sagen sie etwas, was wir überhaupt nicht verstehen können. Ne? Wir haben nicht genug Geld. Oder sowas wie, das ist zu teuer. Kennt ihr das? Könnt ihr euch damit so ein bisschen, ne? Da haben einige von uns sogar Wunden. Also es gibt Menschen, die dann später gesagt haben, boah, nachdem sie ihren Job gehabt haben und Geld bekommen haben, sind sie in einen Kaufrausch reingefallen, weil sie mussten plötzlich alles nachholen, was sie nicht kaufen konnten. Das gibt's auch. Ja, ich weiß, bei mir in der Kindheit, da gab es mal eine Situation, ich weiß nicht genau, wie ich das Geld zusammengespart habe oder gespart oder geklaut, ich habe keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall dieses Geld gehabt, 50 Mark oder 60 D-Mark, waren wir dann im Marktkauf, meine Mutter ist einkaufen gegangen, ich bin in die Spielzeugabteilung rein und habe mir dann halt dort Spielzeug angeschaut und geträumt, was ich mir alles kaufen könnte und so weiter, habe das Geld zusammengenommen und habe mir dann einen Super Soccer geholt. Super Soccer, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, noch von damals, das ist eine Wasserpistole. Naja, so kannst du mit Wasser befüllen, Tank, und dann kannst du mit schießen und so weiter. Ich wollte das unbedingt haben. So, und dann, während meine Mutter am Einkaufen war, habe ich das Ding gekauft, von meinem Taschengeld. Und dann saßen wir im Auto und dann habe ich ihr erzählt, was ich gekauft habe. Ich saß vorne, sie saß hier neben mir. Und dann habe ich ihr erzählt, was es gekostet hat. Die wollte umdrehen, die wollte zurück im Marktkauf fahren und sie wollte das zurückgeben von meinem Taschengeld, dass ich, glaube ich, rechtmäßig erworben habe. Und ich dagegen, ich war so frustriert, weil es mir hängen geblieben, ich wollte aus dem Auto springen in mein Leben nehmen. Ich habe an der Tür gerüttelt, ich wollte die Tür aufmachen. Ich wäre nicht gesprungen, ich tat nur so. Ja, guter Schauspieler. Aber der Punkt ist der, das ist das, was mir durchs Herz durchging. Das ist mir bis heute hängen geblieben. Also eine Erfahrung, wo ich eine Antwort bekommen habe, das ist zu teuer oder wir haben kein Geld. Und wie oft habe ich das meinen Kindern wiedergegeben? Millionenfach mittlerweile. Ich habe 5 Kinder, meine Eltern hatten 2 Kinder. Ich habe 5. Wenn wir mal in den Laden gehen, also einer der größten Fehler, den ich tun kann, Entschuldigung Kinder, dass ich das sagen muss, ja, ist, sie alle mit zum Einkauf mitzunehmen. Weil dann werde ich arm. Letztens sind wir nach Bielefeld gefahren und dann haben wir haben so nach so einem Asiamarkt gesucht, weil ich so mit Wok kochen will und so ein bisschen probieren. Und wir haben nichts Vernünftiges gefunden, dann habe ich sie in den Asiamarkt mitgenommen und das waren alles neue Dinge. Wir waren alle, boah, das ist das und das interessant, alles berührt, alles angefasst und so. Und dann kam Sophia zu mir an und sagte so, können wir das kaufen? Und dann habe ich sowas gesagt wie, ach, schaut nicht aufs Geld. Wie oft werden wir schon in diesen Laden kommen? Das war ein großer Fehler. Das war kein gewollter Yesterday. Ja, und dann plötzlich stehen wir mit dem Korb und was war das, 140 Euro oder keine Ahnung für? 140. Auf jeden Fall war es sehr teuer letztendlich am Ende. Und ich habe gedacht, Mann, ich muss echt aufpassen, was ich sage, ne? Weil ich habe mich ja schuldig gemacht, indem ich mit dem Moment, wo ich sagte, kauft, was ihr wollt. weil ich dachte, wir kommen da nie wieder hin. Auf jeden Fall habe ich es bereut und wiederum hat es mir dann im Kopf schon durchgerechnet, oh, 140 Euro, okay, dann muss wieder sparsamer sein und so weiter. Und ich habe, also früher als Kind habe ich schon den Druck gemerkt, okay, wenn ich was haben will, dann brauche ich Finanzen oder Finanzen müssen irgendwie da sein. Und dann später, als ich dann erwachsen geworden bin, habe ich gemerkt, das Problem hat nicht aufgehört. Ich habe gemerkt, im Gegenteil, fast nichts ist auf dieser Erde umsonst. Ich muss alles irgendwie kaufen und ich muss alles irgendwie finanzieren und dann kommt noch Rechnung da und jetzt bin ich nicht mehr alleine, jetzt habe ich noch Kinder, ich habe eine Ehefrau und das muss ich alles irgendwie versorgen. Alle wollen irgendetwas, alle wollen hier dies und das und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt von früher, El Bundy. Kennt ihr die noch? Da gibst du so diesen am Anfang der Clip, der dann so abläuft, dann sitzt halt der Ehemann da so total unzufrieden, ne? Und dann alle kommen an, klopfen an die Schulter und er gibt ihm Geld, Geld, Geld und dann kommt der Hund von hinten an, klopft an und gibt ihm auch Geld. Ja? Also wir Menschen leben, also was ich damit sagen will, ist, ich will mit diesen Bibelversen heute uns nicht verurteilen, sondern ich will zeigen, ich will im Gegenteil zeigen, dass ich euch verstehe, dass ich mich selbst verstehe. Wir leben in einer Situation, wo das Geld uns umgibt. Wir leben besonders hier in Deutschland, wir nennen es den Materialismus, Kapitalismus, ja, freie Marktwirtschaft und wir wollen eigentlich immer mehr haben, immer anhäufen und was wir dann tun mit der Zeit, was wir also eigentlich auch bei Götzen tun, das ist ja was selbst geschaffen ist, wir haben das gemacht, wir kommen an den Punkt, wo wir dann merken, boah, wenn ich dann anfange zu arbeiten und dann muss ich dann jeden Tag meine Schichten arbeiten und dann ist es hart und dann habe ich noch jemanden, der über mir steht und der mir sagt, du musst die Arbeit so machen und dann werde ich noch bestraft, belohnt für irgendwelche Sachen, degradiert, schlechte Kollegen, gute Kollegen und so weiter. Und dann komme ich nach Hause und habe mein Geld gerade so mitgebracht durch meinen Lohn und dann kommt die Miete rein, dann kommen die ganzen Rechnungen rein, dann kommen die ganzen Sachen rein und am Ende habe ich wieder 100 Euro, wenn nicht knapp geschafft oder vielleicht gar nicht sogar. Ja, und dann bin ich in dieser Lebensnot, Lebenssituation und wisst ihr was, wir Menschen, wir werden hineingeboren in das Ganze. Das ist so unbewusst bei uns drin, dass wir einfach dort hineingeboren werden in eine Kultur, wo die Menschen ihre Knie gebeugt haben. Sie haben die Knie gebeugt vor dieser Situation und haben in dem Schätze sammeln eine Lösung gefunden. Wenn ich dann einen Schatz habe, wenn ich dann eine Million habe, wenn ich dann 10 Millionen habe, dann kann ich eigentlich ruhiger leben. Ich muss mich niemandem mehr unterordnen. Ich bin mein eigener Chef und dann hört sich plötzlich dieser Begriff finanzielle Unabhängigkeit. Oh, total, wie oft habe ich schon diesen Begriff gehört, finanzielle Unabhängigkeit. Ein Streben nach Wohlstand, ein Streben nach Freiheit letztendlich. Freiheit, ich möchte diese Fesseln abwerfen, dass ich endlich keine Sorgen mehr habe in meinem Leben. Das ist das Verlangen des Menschen. Er will frei sein, er ist zur Freiheit geschaffen, aber jeden Tag, wenn er aufsteht, muss er ums Überleben kämpfen. Jeden Tag aufs Neue. Dem einen gelingt es besser, der hat mehr Segen in der ganzen Geschichte erfangen. Der andere Mensch, ich habe letztens ein Interview gehört, da ist eine Frau, die ihr ganzes Leben lang malucht hat, ganzes Leben lang, fleißig, aktive Frau und die ist jetzt in der Altersarmut. Die ist da, ihre Enkel kommen vorbei und dann bringen sie ihr Sachen mit von den Kindern und legen Sachen in den Kühlschrank. Das ist ja total peinlich, total unangenehm. Ja, und dann saß ein anderer junger Kerl da und der hat irgendwie einen Business-Sinn und hatte da mit Uhren viel Geld gemacht, dass er Millionen Umsätze hat. Kauft sich große Häuser, große Autos, ist auch fleißig, ist nicht faul, ist fleißig. Aber beide investieren den gleichen Fleiß, nur bei der einen kommt am Ende das raus und bei dem anderen kommt das raus. Und die Menschen sehen diese vergängliche Erde an, sehen diese Schwierigkeiten und sagen, das ist die Lösung. Und beugen ihre Knie davon. Und dann, ich mache das mal vor, was die Menschen unbewusst sagen. Sie gehen auf die Knie. Und genauso wie wir auch zu Gott sagen, wenn wir uns bekehren zu Gott, umkehren, sagen, Gott, hier bin ich. Ich habe es jetzt so gelebt, wie ich wollte. Hier ist mein Leben. Ich gebe dir alles hin, Herr. Ich schaffe es nicht, mich selbst glücklich zu machen. Herr, hier ist mein Leben. Ich gebe dir alles hin. Meine Seele, mein Verlangen, mein alles. Bekehrung, eine Umkehr zu dem lebendigen Gott. Und das Gleiche machen die Menschen mit dem Mammon, dem Wohlstand, dem Materialismus. Die Menschen beugen unbewusst ihre Knie und sagen Folgendes. Mammon, hier bin ich. Ich habe erkannt, dass ich durch dich ein besseres Leben kann. Mammon, hier ist mein Leben. Ich bin bereit, alles dafür zu tun. Ich bin bereit, meinen Körper zu verkaufen. Ich bin bereit, dafür in ein anderes Land zu gehen. Ich bin bereit dafür, mich aufzuopfern und zu investieren, damit ich dich in meinem Leben habe, damit mein Leben schöner und besser werden kann auf dieser Erde. Und wie wir es von dir gehört haben, wie du es gesagt hast, Und dann bringen wir uns in eine Gefangenschaft, in eine Sklaverei, in eine Abhängigkeit, wo plötzlich Materialismus unser Geld bestimmt. Wo plötzlich Wohlstand der Zustand für unser Glück ist. Und das sehen wir bei Menschen besonders, die Geld in Aktien investiert haben. Ja, die haben das Geld in Aktien investiert und ich weiß nicht genau, ob ich schon mal so Leuten zugeschaut habe von der Seite. Du schaust zu, also ist übrigens nichts gegen Geld. Wir können ruhig in Aktien investieren. Aber wir kommen dazu, worum es wirklich geht, gleich noch im Text. Und dann siehst du auch, der DAX geht nach oben, DAX geht nach unten und so geht auch die Laune nach oben und die Laune auch nach unten. Ja? Der Tag kann versaut sein, abhängig von dem DAX. Die Menschen kleben ihr Herz daran. Und das war nicht nur heute so in unserem Deutschland, in unserem sicheren Land, wo die ganzen Ketten und Verkaufsketten alles oder Versorgungswege und Ketten alles gut funktioniert, mehr oder weniger. Wir kriegen unser Brot, wir kriegen unser Weizen, wir kriegen unser Gas, unser Öl und so weiter und so fort. Und zu der Zeit, wie auch heute in vielen Ländern, ist es nicht so. In vielen Ländern gibt es diese Sicherheiten nicht. Die Menschen hatten kein McDonald's, wo sie mal hingehen konnten. Es gab keine Bank, wo ich mein Geld vernünftig, sicher, dauerhaft lagern kann. Sicher ist nochmal ein anderes Wort. Genau, und deshalb finanzielle Unabhängigkeit, Materialismus, ist eigentlich der Gott der westlichen Industrieländer. Das ist das, was wir anbeten. Das ist das, wem wir eigentlich wahrhaftig folgen. Und sogar wenn wir sagen, ich glaube an Gott, gibt es viele Menschen, die vom Herzen immer noch diesem Götzen hinterherlaufen. So wie damals das Volk Israel. Sie haben zwar Gott, aber sie haben noch einen anderen Götzen mitgeschleppt. Und das machen wir ganz oft in unserem Leben. Und das kann alles Mögliche sein. Das muss nicht Geld sein. Hier heißt es, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Woran haben wir unser Herz geklebt? Und da ist auch unser Schatz. Schatz und Herz gehören zusammen. Und hier ist jetzt Jesus. Jesus ist frei von diesen Dingen. Er ist vom Himmel gekommen und er möchte den Menschen göttliches Denken beibringen. Er möchte ihnen zeigen, wie es bei Gott ist und wie Gott tickt eigentlich. Und dann sagt er zu ihnen, dass sie sich keine Schätze sammeln sollen auf dieser Erde. Was will er damit eigentlich aussagen? Denn er sagt hier, da wo Motten, also sag mal, du hast jetzt teuren Leinenstoff gesammelt und dann kommen Motten und fressen da Löcher rein und entwerten das Ganze. Genauso auch wie du hast dich auf Gold oder was weiß ich spezialisiert und dann kommt Rost rein oder Diebe, die stehlen das Lebenszweck. Er sagte, das Ansammeln von Schätzen auf dieser Erde ist sehr risky, sehr riskant. Das kann sein, dass du alles verlierst. Wir investieren in Häuser, dann kommt eine Katastrophe, dann kommt ein Krieg oder dann kommt die Inflation. Ja? All das, was wir haben, ist nicht sicher. Ich habe mal mit einem Menschen geredet, der ein bisschen mehr Geld hat und dann hat er das mir erklärt, wie das die reichen Menschen tun eigentlich. Die machen das so, wenn sie mehr Geld haben in Deutschland. Sie nehmen ihr Geld und sie legen sozusagen 100.000 Euro auf der Bank an, 100.000 Euro auf der Bank, 100.000 Euro auf der Bank. Warum? Weil bis 100.000 Euro ist das Geld versichert. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, wenn plötzlich da nichts mehr da ist, dann bekommst du die 100.000 Euro zurück. Alles, was drüber ist, behält, das ist weg. Ist futsch. Und um sich abzusichern, ja, wird das Geld verteilt und dann braucht man immer weiter Sorge und Kraft und man bemüht sich, um das Ganze zusammenzuhalten und zu erhalten. Und die Sorgen verschwinden nicht, trotz Wohlstand. Trotz Wohlstand verschwinden diese Sorgen nicht. Denn da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Deine Gefühle werden davon abhängig sein. Wenn du dann plötzlich Verlust hast, wenn du alles verloren hast, ja, dann wirst du am Boden zerstört sein. Dann wirst du unglücklich sein, hoffnungslos sein. Und Materialismus versetzt uns übrigens von Geburt an sozusagen fast in ein Minus. Was heißt das? Das heißt, ich komme in die westliche Gesellschaft, ich werde reingeboren und dann mit der Zeit relativ schnell wird es mir vermittelt durch die Werbung, durch den Zeitgeist einfach, den wir haben, der mir vermittelt, erst wenn ich diesen Gegenstand habe, erst wenn ich meinen Lamborghini habe, dann werde ich glücklich sein. Erst wenn ich meine Villa habe, dann werde ich glücklich sein. Vielleicht ist das nicht so hoch, ein bisschen kleiner, wenn ich mein Super Soccer habe, dann werde ich glücklich sein. Ja? Also der Mensch im Materialismus lebt eigentlich dauerhaft im Minus, weil er schaut sich die Dinge an, die er nicht erreichen kann und nach denen er strebt, die er haben kann. Und so wird er in diesem Mausrad die ganze Zeit festgehalten und plötzlich wird er alt, das Leben vergeht und der Mensch stirbt. Und Jesus will das nicht. Und Jesus will nicht, dass der Mensch, wenn er vor Gott auftaucht, dass er arm ist, sondern dass er reich ist in seinem Herzen. Dass wenn er vor Gott auftaucht, dass er Lohn empfängt und dass er das, was er hier mit Gott erlebt hat, mitnehmen kann in die Ewigkeit. Das ist das, was Gott möchte. Jesus ist ganz anders als wir Menschen. Gott tickt ganz anders als die Menschen in diesem Fall. Und dann heißt es hier in Vers 22, die Lampe des Leibes ist das Auge. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Wenn nun dein Auge klar ist oder rein ist oder lauter ist oder halt auf eine Sache gerichtet ist, so wird dein ganzer Körper auch Licht sein. Das heißt, was hier gesagt wird, ist, es geht hier um Fokus, um den Fokus, worauf ist dein Auge gerichtet. Ja? Bei den meisten Menschen in Deutschland ist das Auge auf dieses Lebenskonzept, was ich gerade erzählt habe, gerichtet. Und das Auge ist etwas, das Auge wird hier mit einer Lampe verglichen und die Lampe scheint, die Lampe leuchtet. Das heißt, diese Lampe, sie leuchtet sozusagen in deinen Körper hinein, sie bringt das Licht in dich hinein. Das heißt, durch mein Auge, was hier hineingeht, geht dann in meinen Körper hinein. Ja, also zum Beispiel, wenn ich mir bestes Beispiel ist, ich schaue mir einen traurigen Film an, das kommt durch mein Auge hindurch, durch die Musik, durch Emotionen geht mich hinein, plötzlich bin ich traurig, mein Körper reagiert traurig. Ja? Wenn ich was Fröhliches sehe, also was durch mein Auge hineingeht in mich, dann werde ich erheitert, ich werde fröhlich und das bestimmt auch meinen Körper. Das heißt, das Licht, welches ich in mich hineinlasse, durch mein Auge bestimmt, wie es meinem Körper auch geht. Hier geht es natürlich nicht um die Augen, hier geht es um das Herz, um das Herz des Menschen. Das heißt, der Fokus auf das Herz hat eine Auswirkung auf deinen Körper und auch auf deine Seele. Und heute gibt es Studien after Studien, es gibt viele Studien, die sich damit beschäftigen, was passiert, wenn Menschen zu viel Zeit auf Social Media verbringen. Das heißt, was, wenn sie ihr Auge auf Instagram, auf TikTok und was weiß ich und so weiter richten, welche Auswirkungen hat das auf ihre Seele? Was passiert mit den Menschen, wenn sie vom Materialismus bestimmt werden? Welche Auswirkungen hat das auf ihre Seele? Dann werden Krankheitsbilder erstellt, weil der Mensch einen falschen Fokus in seinem Leben setzt und hat. Das heißt, wissenschaftliche Studien beschäftigen sich damit und versuchen, den Menschen zu reparieren, in die Menschen in die Balance zu bringen. So wichtig ist es, worauf unser Auge ausgerichtet ist. Worauf schaut unser Auge? Und Jesus haut hier nochmal einen drauf. Er sagt in Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Ja? Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht dem Wohlstand, wie ich es vorhin hier demonstriert habe, euer Gebet sprechen, unser Gebet sprechen, Mammon unbewusst. Ja? Hier bin ich, benutze mich, gebrauche mich. Und wie viel Böses geschieht gerade durch diese Herzenshaltung in dieser Erde. Wie viel Böses geschieht dadurch. Und das Gleiche auch parallel an Gott, hier bin ich. Entweder wird er dem einen anhängen, lieben und den anderen hassen. Oder umgekehrt. Aber es geht nicht im Reich Gottes, dass du beides gleichzeitig kannst. Es gibt viele reiche Menschen, die sind Menschen Gottes gewesen. Die haben die gleichen Bibelstellen gelesen. Aber ihr Herz hängt nicht an dem Reichtum. Es geht um das Herz, es geht um die Priorität. Worauf schaut unser Auge? Ich habe von einem Pastor gehört, der mich schwer beeindruckt hat in Amerika. Und zwar der Rick Warren, ich weiß nicht genau, ob ihr den kennt. Das ist der von der Willow Creek. Ich habe das fast noch nie gehört. Von irgendwelchen berühmten großen Predigern. Und der hat Folgendes gemacht. Er ist bei seiner Gemeinde angestellt, genauso wie ich, gewesen. Und hat er Folgendes gemacht. Er hat dann Bücher geschrieben, weil er eine große Gemeinde hat, wurden die Bücher auch gekauft, vermarktet, sind Bestseller gewesen in Amerika und so. Der hat super viel Geld reingenommen dadurch und hat eines Tages sich entschieden, ich nehme das Geld und ich zahle das Gehalt, das ich von der Gemeinde bekommen habe, zurück. Der hat das ganze Gehalt, was er gehabt hat, hat er zurückgezahlt an diese Gemeinde. Und dann hat er noch eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, von all dem Geld, das ich dadurch bekomme, 10% behalte ich, 90% gebe ich weg. Weil er gemerkt hat, dass dieses Geld eine Macht hat über ihn. Und um sich davor zu schützen, hat er es gegeben. Spenden ist nicht nur eine Sache, die wir für Gott tun. Spenden tun wir auch, um zu zeigen, wer Macht hat in unserem Leben. Wer Macht hat über unser Geld. Wer Macht hat über mich. So, das war jetzt so der Vorspann. Niemand kann zwei Herren dienen. Wie ist es bei uns im Herzen? Worauf ist unser Herz gerichtet? Was ist dein Gott? Wo ist dein Schatz? Wo ist deine Hoffnung, deine vergängliche Hoffnung, die von Motten zerfressen werden kann, die von Dieben gestohlen werden kann, die von, was weiß ich, Katastrophen, Inflation und so weiter weggenommen werden kann? Worauf setzt du deine Hoffnung? Und jetzt gibt Jesus, also er erklärt, so ist der Lebensstil der Menschen damals gewesen, er ist auch heute noch so. Und jetzt gibt er ihnen eine Lösung. Er sagt, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Das ist ein Satz, den man so leicht sagen kann. Wenn ein Mensch im Stress ist, im wirklichen Stress, in der wirklichen Sorge ist, und du kommst von der Seite an und sagst, sei doch nicht besorgt. Das ist so unpassend, so unpassend. Weil der Mensch kann nicht, obwohl er sich Mühe gibt, nicht zu sorgen, ja, kann er die Sorge nicht ausschalten. Der Mensch kann die Sorge nicht ausschalten. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Dieser Lebensdruck, den wir auf der Erde haben, und dann dieses Kniebeugen vor dem Materialismus hat uns dazu geführt, dass wir nur noch damit beschäftigt sind, was soll ich essen, was soll ich genießen, was soll ich anziehen und am besten noch ein großes Konto zu haben, dass ich endlich Ruhe habe auf dieser Erde und gut leben kann. Nachvollziehbar, ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Ich würde auch gerne lieber 50.000 Euro auf meinem Konto haben, als 0 auf meinem Konto haben jeden Monat. Jeden Monat sich fragen, oh, ich hoffe, das wird reichen. Das ist nervig. Ja, aber Jesus sagt, in dieses Leben hinein von diesen Menschen, seid nicht besorgt. Er sagt, Gott selbst sagt, sei nicht besorgt. In diesem Lebensumstand von dir, in diesem Lebenskampf, in dem du dich befindest, seid nicht besorgt über das, was ihr essen, was ihr trinken sollt, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr? Hier bohrt Jesus ein bisschen nach. Er bohrt nach und sagt, guck mal deine Identität an. Deine Identität als Mensch. Bist du nicht für mehr geschaffen worden, als dich nur am Leben zu erhalten? Hat dein Leben nicht einen größeren Wert als das? Und das spüren wir auch. Wenn wir uns dem Materialismus hingeben, diesem Lebensstil hingeben, dann werden wir merken, dass uns das nicht erfüllt. Wir merken, dass wir eine innere Leere in uns verspüren, dass irgendwas fehlt. Und wir suchen und dann denken wir, vielleicht fehlt noch das und das und das und das. Und dann fangen wir an, geistig zu suchen, zu fragen, was fehlt mir? Wir entdecken in uns einen Hunger, deshalb, das ist das Gute am Materialismus. Eigentlich sollten alle reich werden, eigentlich sollten alle viel besitzen, weil dadurch kommen sie schneller zu dem Punkt, wo sie merken, das war nicht nur eine Luftblase. Ja? Und dadurch merken, ey, in mir ist eine Leere, die ich durch Geld, durch Materialismus nicht stillen kann. Und jetzt macht er einen Vergleich, was vielleicht ein bisschen einfach wirkt, aber er macht einen Vergleich, seht hin auf die Vögel des Himmels. Sagt, guck mal auf die Vögel, guck mal auf die Tiere, die da draußen sind, die leben. Guck mal, wie sie ticken. Guck mal, ihren Zeitgeist, nach dem sie ticken. Sie werden von unserem Zeitgeist nicht erfasst. Die Tiere fliegen schon seit tausenden von Jahren auf dieser Erde herum, schauen auf die Menschen runter und sagen, nee, diesen Lebensstil will ich nicht haben. Der ist ja viel zu anstrengend. Da muss ich ein Haus kaufen, muss ich einen Kühlschrank haben, muss ich einen Ofen haben, muss ich ein Kraftwerk betreiben und so weiter und so fort. Mir ist so anstrengend. Ich fliege einfach los und was sagt der Vogel? Ich vertraue Gott. Das heißt, diese Vögel fliegen mit Gottvertrauen los, die Tiere fliegen mit, also so ein Instinkt in ihnen drin, das sagen, ich werde versorgt. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Er sagt, guck mal, die Tiere hier, und ich möchte euch mal sagen, wie bewährt dieses Konzept ist, nach dem sie leben. Diese Tiere und die Insekten, die wir auf der Erde, ich habe heute mal gegoogelt, schätzungsweise haben wir 1 Trillion Tiere auf dieser Erde, schätzungsweise. 1 Trillion, das ist eine 1, wie viele Nullen? Wer weiß es? Wir sind 8 Milliarden auf der Erde, das ist eine 8 mit 9 Nullen, ne? Ne? 9 Nullen, und das ist eine 1 mit 18 Nullen. Trillion, eine 1 mit 18 Nullen, wo die Tiere jeden Tag auf diese Art und Weise leben und überleben, indem sie einfach losfliegen. Also es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, die sammeln sich und bauen einen Damm und so Biber und hier Hamster und so. Ein paar haben da so ein paar Tricks erfunden. Ja, aber generell im Großen und Ganzen leben sie auf diese Art und Weise. Und er benutzt hier ein Beispiel, seid ihr nicht viel mehr wertvoller als sie. Das ist genauso, als wenn du ein Haus hast. Ich bin Vater und Mutter sind im Haus und wir haben eine Katze zu Hause. Ja, und dann habe ich mein Kind im Zimmer sitzen, ich nehme das mal als Beispiel, und mein Kind ist total besorgt, boah, ich weiß nicht, wie ich überleben soll, ich weiß nicht, wie ich vorankommen soll, ich weiß nicht, wie ich durchhalten soll und so weiter und so fort. Und dann kommt das Kind runter und dann sieht das Papa, Mama, wie sie der Katze eine Dose öffnen, Tier raufmachen und so weiter und so fort. Und dann steht der Vater auf und sagt so, hey, bist du nicht mehr als diese Katze? Das ist das, was ihr macht. Gott versorgt diese Tierwelt und dann schaut er dich an und sagt, hey, du hast total deinen Wert verloren. Du siehst dich gerade unter der Katze, du bist mehr wert als die Katze und ich werde dich definitiv versorgen. Mach dir keine Sorgen. Ja? Deshalb, die Sorge kommt daher, weil wir Gott nicht kennen und weil wir seine Macht auch nicht kennen. Wir wissen nicht zu dem, was er fähig ist. Wir wissen nicht, was er machen kann, wie er uns versorgen kann und führen und leiten kann. Und deshalb haben wir Angst und deshalb haben wir Sorgen, weil wir denken, ich muss alles selber machen. Das ist eine Macht. Ja, und dann beugen wir unsere Knie. Und dann heißt es hier weiter, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wer mit euch kann durch die Kraft, durch das Konzept von Sorgen machen, sein Leben verlängern? Ist es nicht eher, dass wir es verkürzen, dass die Haare grau werden, schneller? Man sagt mir immer so, du bist so jung, hast schon so viele graue Haare. Vielleicht lebe ich nicht. Naja, ich muss mein Leben prüfen. Also. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, betrachtet die Blumen. Guck mal, wie sie wachsen. Guck mal, wie schön sie sind. Marissa hat einen schönen Garten, manchmal schickt sie ein Bild vorbei und zeigt so ein bisschen, welche Blumen sie hat und so weiter. Sie erfreut sich an diesen Dingen, ja? Die schönen Blumen. Da heißt es, guck mal, diese Blumen, sie wachsen, sie mühen sich nicht und sie haben auch keinen Webstuhl, da wo sie was zusammenweben, sondern sie wachsen einfach. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon, also ein König aus dem Alten Testament, ein sehr mächtiger und schöner und großer und starker und reicher König, in all seiner Herrlichkeit nicht so bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird das nicht viel mehr mit euch tun? Ihr als Kleingläubigen, hört sich ein bisschen abwertend an, aber er sagt, ihr, die ihr Mangel an Vertrauen habt an mich. Ja, das ist genauso wie zu Hause. Meine Kinder haben dann ein mangelndes Vertrauen mir gegenüber. Das heißt, ich versuche dann, mit ihnen eine Beziehung aufzubauen, indem ich ihnen zeige, dass ich sie liebe, dass ich es ihnen beweise, dass ich sie liebe. Und das hat auch Gott getan für uns am Kreuz. Er sagte, ich liebe euch so sehr und guck mal, ich sterbe für euch in Menschengestalt am Kreuz. Ich nehme eure Sünden auf mich, damit ihr meine Liebe erfahren könnt und spüren könnt. So sehr liebe ich euch und dieses Opfer soll uns zeigen, Gott ist für uns. Und wenn er für uns ist, dann kann ich ihm vertrauen. Und dann sagt er wieder hier nach diesen Vergleichen, so seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Er sagt, das ist der Lebensstil dieser Welt. So funktioniert diese Welt. Die Welt kennt diesen Lebensstil. Wenn ich mir keine Sorgen mache, werde ich nicht überleben. Wenn ich mir keine Sorgen mache, dann werde ich es nicht schaffen. Das ist das Konzept dieser Welt. Und er sagt, wir sollen nicht so sein. Wir sollen nicht so sein wie Menschen, die Gott nicht kennen. Er sagt, wir sollen lernen, so zu leben, wie Gott ist, wie ein Vater, der uns versorgt. Und das ist herausfordernd, das ist eine Entscheidung. Deshalb sagt er auch in Vers 33, trachtet oder sucht oder richtet euer Leben danach aus. Zuerst nach dem Reich Gottes, uns an der Gerechtigkeit zu suchen, danach zu trachten. Und dann werdet ihr etwas erleben, sagt er hier. Dann werdet ihr ein Glaubensprinzip erleben, das ist übernatürlich, das ist nicht mehr normal. Und jeder Mensch, der das gelebt hat, jeder Mensch, der das probiert hat, ich bin mir zu 100% sicher, jeder Mensch, der darin gelebt hat, auch wenn es manchmal schwierig war, unser Glaube geprüft wurde in diesen Zeiten, ich bin mir 100% sicher, dass wir das erlebt haben, dass wir diese übernatürliche Führung erlebt haben. Wir haben in Not entschieden, in finanzieller Not entschieden, weißt du was, Herr, ich werde dir vertrauen, ich werde auf dich schauen. Und dann plötzlich gemerkt, wie sich Türen öffnen für uns, wie plötzlich Situationen sich fügen. Ja, nicht immer sofort, manchmal dauert das, manchmal ist es ein Kampf, aber am Ende sehen wir es, wie Gott führt. Und am Ende sind wir Gott dankbar und am Ende knien wir nieder vor dem Lebendigen und sagen, Gott, boah, du hast geführt. Du bist ja lebendig, du hast ja alles wahr, was da drin steht. Und das geht nur durchs Ausprobieren. Das geht nur, indem wir riskieren. Das geht nur, indem wir sagen, boah, ich probiere es mal aus. Ich werde Gott vertrauen. Ich werde mal ein bisschen riskieren. Und das fängt immer ganz klein an. Keiner macht das 100% von heute auf morgen, sondern das ist ein Step-by-Step-Prozess. Und dann erleben wir, wie Gott führt und leitet. Und das gibt uns Mut und Kraft. Auch wenn die ganze Welt ins Schwitzen kommt, wegen Finanzkrise oder dies oder das, ja, haben wir trotzdem Glauben in diesen Zeiten. Wir haben eine Stärke in uns, einen Schatz in uns, den uns niemand nehmen kann, niemand wegnehmen kann, den lebendigen Gott. Ich habe einen Freund, der hat eine schwierige Situation. Und er sagt immer wieder, ja, wenn ich jetzt tot umfalle, was soll mir schon passieren? Dann bin ich bei Gott. Das heißt, das Leben kann ihn nicht mehr so angreifen, sondern er hat eine Kraft in sich selbst entdeckt, dass wenn es hart auf hart kommt und ich heute sterben werde, dann werde ich bei dem lebendigen Gott sein. Dann werde ich an einem guten Ort sein. Diese Garantie und Sicherheit spürt er in seinem Herzen. Trotz Schwierigkeiten. Und deshalb heißt es hier, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Er sagt, kehrt um eigentlich. Legt dieses Glaubenssystem dieser Welt ab. Lebt nicht mehr durch die Sorge, sondern lebt durch den Glauben. Das heißt, wenn du morgens aufstehst und dein Kopf ist voller Sorge und denkst, oh, wie soll das bloß alles werden und was soll ich machen und so weiter. Jesus sagt, legt dieses Konzept des Lebens ab. Leichter gesagt als getan, das ist ein Kampf, ich weiß. und zieht an ein neues Konzept. Und zwar, du stehst auf und sagst, boah, ich habe diese ganzen Sorgen her, aber deshalb habe ich dich als meinen lebendigen Vater. Und du wirst führen und du wirst leiten und dann gehst du mutig in den Tag mit dem Glauben und vertraust Gott, dass Gott führen wird. Du weißt nicht zum Beispiel, was für eine Ausbildung du machen sollst. Und dein Kopf ist komplett voll. Was machst du dann da? Du kannst dir Sorgen machen, wie soll alles werden und dann graue Haare bekommen, im Bett liegen, kraftlos sein. Oder du sagst, weißt du was, ich stehe jetzt auf, Herr, und du wirst mich führen und du wirst mich leiten und ich werde dir jetzt vertrauen. Und dann wirst du eine Lebensfreude haben, trotz schwieriger Situationen, trotz ungelöster Probleme in deinem Leben. Weil du von Gott im Glauben, durch den Glauben abhängig bist. Deshalb trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann heißt es hier, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Andere Stellen sagen, und dies alles wird euch zufallen. Das Zufallsprinzip, ich mag das. Gott lässt dir zufallen, Türen öffnen sich, Ereignisse passieren plötzlich. Plötzlich kriegst du eine Wohnung, plötzlich kriegst du ein Haus, plötzlich kriegst du dies und das. Aber Gott möchte, dass du in diesem Prozess, wo du es noch nicht hast, sich für seinen Willen, für seine Gerechtigkeit, für das entscheidest, was er will auf dieser Erde. Ja, Herr, mein Leben ist noch nicht aussortiert, das und das muss noch passiert werden, aber Herr, hier ist mein Leben. Ich will nicht durch Sorge diesen Dingen dienen, sondern ich möchte dir dienen, Herr. Was möchtest du heute mit mir tun? Und ich werde dir vertrauen, Herr. Er will nicht, dass wir faul zu Hause bleiben und im Bett liegen die ganze Zeit, sondern er will, dass wir ihm vertrauen auf eine aktive Art und Weise. Und dann sagt Jesus hier in Vers 34, so seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Jede Sorge, das ist wichtig für uns zu verstehen, jede Sorge kommt meistens nicht wegen dem Hier und Jetzt. Jede Sorge kommt wegen dem Morgen, wegen dem nächsten Tag, wegen dem Übermorgen, wegen was wird in 10 Jahren sein. Ich sitze manchmal durch und denke so, oh, wenn ich meine Rente bekommen werde, was werde ich da bekommen? Meine Sorge kommt daher, von der Zukunft. Jetzt gerade im Moment geht es mir gut. Jetzt habe ich was zu essen, jetzt habe ich was zu trinken, jetzt habe ich ein Dach über den Kopf, jetzt geht es mir gerade gut. Ja, aber die Sorge kommt immer wegen der Zukunft. Und durch den Glauben können wir diese Sorge überwinden. Und dazu lädt Jesus die Menschen ein, die Juden von damals, aber auch uns auch heute, dass wir nicht mehr durch die Sorge leben, sondern durch den Glauben an den lebendigen Gott, dass wir ihm vertrauen und erleben, wie er uns geführt hat. Einige von euch hier können schon Bücher schreiben, können Seiten füllen mit Erlebnissen und Erlebnissen und Erlebnissen, wie ihr erlebt habt, wie Gott euch versorgt hat. Und trotzdem ist es jedes Mal herausfordernd. Aber Gott möchte, dass wir nicht finanziell unabhängig sind, sondern er möchte, dass wir Gott abhängig sind in diesen Zeiten. Worauf ist dein Herz ausgerichtet? Welches Licht scheint diese Lampe in dich hinein? Ist es das Licht, was dich hell macht, was dich frei macht? Oder ist es ein dunkles Licht, ein finsteres Licht, welches in dich hineinscheint und alles verfinstert? Alles verfinstert. Und dazu lädt uns Jesus ein, heute eine Entscheidung zu treffen. Immer wenn er ein Wort spricht, heute ist der Tag, an dem er zu uns ruft. Triff eine Entscheidung, entweder danach zu leben oder danach zu leben. Wenn du merkst, es gibt etwas, was dich festhält, dann gib es heute ab. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, das Wort ist herausfordernd für uns Menschen. Es wirkt so, als ob das für dich von oben her alles leicht ist und so, weil du halt nicht in unseren Lebenskämpfen drinnen steckst. Aber du warst hier auch auf dieser Erde und du hast hier als Mensch gesprochen. Du hast nicht nur von Gott von oben, als vom Himmel her gesprochen, sondern du hast es zu uns als Mensch zugesprochen. Du bist Mensch geworden und kanntest die gleichen Nöte, die gleichen Schwierigkeiten. Und trotzdem hast du uns vorgelebt, wie man in all den Situationen an Gott glaubt und vertraut. Und sogar den Vergleich mit Tieren herangezogen hast, damit wir erkennen, damit du uns beweisen kannst, zeigen kannst, wie das Konzept schon bei anderen Wesen funktioniert. Herr, lehre uns, Herr, mit dem Glauben aufzustehen, mit dem Glauben zu leben, den Glauben zu atmen, Gott Vertrauen zu lernen, Vertrauen, dass du ein guter Vater bist, der uns liebt und der das Beste für uns im Sinn hat. Herr, bring uns das bei, führe und leite uns im Namen Jesu.